Liebe Weinfreunde, mein Name ist Dennis Ruhl, ich bin der Chefsommelier im zweifach besternten Restaurant Vendôme im Althoff Grand Hotel Schloss Bensberg. Ja, Franz Haas. Meine Erinnerungen zu Franz Haas, die begannen, glaube ich, 2015, 2016 rum. Also noch nicht so lange her. Geprägt hat mich eigentlich der Mannerwein, ein Wein mit einer relativ ungewöhnlichen Cuvée, aber einer wirklich sehr, sehr schön ausgewogenen Cuvée. Riesling, Chardonnay, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc. Und ich glaube, seit der neueste Zugang ist auch Kerner im Wein drin. Und gerade diese Cuvée mit Säure, mit Kraft, mit Duft, mit Floralität, die hat mich wirklich immer sehr, sehr begeistert. Ein Wein, der zu ganz, ganz, ganz vielen Gerichten funktionieren kann, aber auch mal so, einfach auf der Terrasse. Und ich glaube, was Franz Haas mittlerweile in der 8. Generation geschaffen hat, gerade auch mit dem neuen Resort dort, ganz, ganz schön, eine unheimlich schöne, traditionsreiche Familiengeschichte, wirklich geprägt von Qualität, von Inspirationen, von wirklich vielen Sachen. Viele Jahrgänge habe ich tatsächlich selber auch auf der Karte, vordergründig, aber auch in unserem italienischen Restaurant, wo es einfach auch ein Muss auf der Karte ist, nicht mehr wegzudenken von Qualität, Geschmack und Popularität zu unseren Gästen. Und wir freuen uns immer, wenn die Weine so gut ankommen. Ob es der Pinot Nero ist, ob es Moscato Rosa ist, also auch hier ganz, ganz viele spannende Sachen. Der Lagrein finde ich ganz, ganz toll. Ein Rotwein, der wirklich mit seiner Kraft, die aber so elegant ist und wohltuend wirken kann, immer überzeugen kann. Mit roten, reifen Früchten, so ein bisschen dieses Grasige, was es hat. Und ganz, ganz toll. Ich freue mich über viele, viele weitere tolle Weine über das Weingut und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis bald, euer Dennis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Ausgabe von Sommelier on Tour. Nachdem wir letzte Woche das Featurette von Weingut Franz Haas präsentieren durften, sind wir diese Woche beim Showcase. Und mit dieser etwas ausführlicheren Episode laden wir dich auf eine Reise in die Höhen und Tiefen der Südtiroler Weinlandschaft ein. Zu einem Gut, das nicht nur Tradition, sondern auch Sensibilität für Klima, Boden und Topografie atmet. Seit 1880 steht dieses Weingut für das Bestreben, die Essenz des Terroirs in jeder Flasche spürbar zu machen. Heute in der 8. Generation geführt, stets mit dem Blick in die Berge und in die Zukunft. Die Rebflächen von Franz Haas erstrecken sich in einer bemerkenswerten Höhenrange von etwa 220 bis 1150 Meter über dem Meeresspiegel. In tieferen Lagen spürt man eher mediterranen Einfluss, während in den Höhenlagen kühle Nächte, große Temperaturschwankungen und intensive Sonneneinstrahlung dominieren. Diese thermischen Exkursionen zwischen Tag und Nacht, verbunden mit 4 zusätzlichen Sonnenstunden pro Tag, liefern präzise gereifte, aromatische, dichte Trauben mit lebendiger Säurestruktur, ganz besonders wertvoll für den Pinot Noir. Doch es ist nicht allein die Höhe, die das Terroir prägt. Es sind die Böden. Bei Franz Haas finden sich porphyrische Sandböden, lehmige Anteile und sehr kalkreiche Untergründe. Diese geologische Vielfalt bildet die Bühne für differenzierte Weincharaktere, je nach Lage und Mikroklima. Die Weinberge liegen in den Gemeinden Montan, Neumarkt, Ruden und Aldein. Und in den letzten Jahrzehnten wurden gezielt hochgelegene Parzellen gepachtet, um den Wein ein frisches, langes Potenzial zu geben. Und natürlich gibt es grandiose Jahrgänge im Weingut Franz Haas, wie das Jahr 2007, 2012, 2016, 18, 21. Jahre, in denen Klima, Boden und Handwerk in eine glückliche Symbiose geraten. Aber anhand der durch uns während der Episode verkosteten Weißwein-Cuvée Manna, die legendär, revolutionär und einzigartig ist, und des Pinot Nero, wirst du merken, mit wie viel Akribie, Tiefsinn und Feinsinnigkeit das Weingut jedes Jahr versucht, eigen zu interpretieren. Ein Blick zurück auf die markanten Wendepunkte. Also, 1880 markiert die Gründung des Gutes. In den 1980er Jahren begann man mutig mit Pinot Nero. Gegen Ende der 1990er fiel die richtungsweisende Entscheidung, Weinberge oberhalb von 500 Meter zu pachten. 2010 erreichte die Höhenlagenkomponente die Anerkennung als Teil der DOC. Und 2012 wurde die derzeit höchste Lage mit 1150 Meter in den Anbau integriert. Parallel dazu entstehen Errungenschaften, die Franz Haas weit über die Region hinaus bekannt machen. Die Etablierung von Höhenlagen-DOC in Aldein und Truden. Die Position als führender Pinot Nero-Produzent Südtirols und Italiens sowie das stilistische Selbstverständnis, auf Klassifikationskorsette bewusst zu verzichten. Denn man möchte sich nicht einordnen lassen, sondern aus dem Terroir heraus definieren. Tauchen wir ein in Böden und Höhen, in Sonnenlicht und Temperaturen, Jahrgänge und Charakteristika und lassen uns entführen in die Welt eines Weingutes, das mit Natur, Mut und Präzision arbeitet. Und zusammen mit der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, heiße ich Sie willkommen vom Weingut Franz Haas, Andi Punter und Franz Haas Junior.
Blauburgunder Pinot Nero sollte man auf alle Fälle probieren, weil es ja nicht zuletzt eines der Aushängeschilder eures Weingutes ist. Und was mich fasziniert hat, als ich ihn das erste Mal auf der Zunge hatte, diese Frische, die er transportiert, diese unglaublich feingliedrige, diese nuancierte Säure, die animiert wirkt und die das Ganze wie so viele verschiedene Schichten oder Ebenen ganz eigen anordnet und dem eine Lebendigkeit gibt, die fast vibrierend ist.
Jawohl. Wir haben jetzt den Pinot Nero, den klassischen, das ist unser Haupt-Pinot. Der Jahrgang 2022, das war ein warmes, trockenes Jahr. Das erste Jahr, wo wir 14 Volumenprozent erreicht haben. Sonst haben wir, weil wir haben hier vorwiegend Höhenlagen im Glas oder auf der Flasche. Aber es war eben ein heißes und trockenes Jahr, deshalb haben wir diese hohen Zuckerwerte und demzufolge auch diesen hohen Alkoholgehalt erreicht. Aber trotzdem, es geht ja immer um die Ausgewogenheit. Ich finde ihn sehr ausgewogen, elegant. Wir haben kleine rote Früchte. Wir sagen immer, die kleine wilde Erdbeere, die man im Wald findet, die wollen wir in unserem Pinot finden.
Herrlich.
Mhm. Und einfach dann auch diese schöne Frische am Gaumen.
Also es ist für mich eigentlich so ein Wein, wo man das Gefühl hat, dass er einen dazu bringen möchte, dass man sich automatisch mit ihm beschäftigt, dass er einen so richtig in seinen Sog zieht, um diesen animierenden, trinkfreudigen Charakter, dieses Lebendige und dann trotzdem aber Geschmacksbeeindruckende vermittelt.
Sehr schön gesagt und vor allem, was wir wollen, Vielseitigkeit. Und das hat dieser Wein, weil Vielseitigkeit, ich meine jetzt gastrotechnisch gesehen, den kann man wirklich zu vielen Speisen kombinieren, ob es jetzt weißes Fleisch ist, ob es roher Fisch ist. Der kann wirklich zu vielem dazu kombiniert werden.
Habt ihr eine Lieblingstemperatur für den Wein? Weil ich habe ihn, bevor wir angefangen haben, aus dem Kühlschrank rausgenommen, wo er um die 8 Grad hat. Ich mag das teilweise sehr, sehr gerne, auch Rotweine so kühl zu trinken. Und jetzt, da wir ja schon ein paar Minuten sitzen, hat er um die, es fühlt sich an wie 14, 15 Grad, was ich ideal für diesen Wein finde. Wo seht ihr ihn am liebsten? Also würdet ihr ihn wärmer trinken? Würdet ihr ihn kühler trinken? Oder was ist eure Präferenz für diesen Pinot Nero?
Graf und Abkommen jetzt. Im Haustrick, wo man den Reinigungsfass, zumindest im Sommer eine höhere Temperatur hat, wo man draußen im Haus ohne Weizen mit 16, 17 Grad trinken. Aber welchen auf dem Balkon drin sein, war ein Sommertag, dann wie oder das Kühe, weil sobald du ins Glas kommst, kriegt der Balkon 1 Grad. Und da reicht die Temperatur, oder passt die Temperatur. Wenn er je länger im Glas ist, desto wärmer wird er, da würde ich vielleicht mit 12, 14 Grad im Haus, also 15, 16 Grad, recht über die Temperatur, wenn er trotzdem wärmer.
Großes Thema beim Pionero ist ja immer die Klonselektion. Habt ihr hier französische Klone? Habt ihr italienische Klone? Habt ihr Spätburgunder-Klone genommen?
Nein, also das ist französische Klone. Hauptsächlich sieben, acht Jahre.
Um nochmal auf die Temperatur zurückzukommen, sehr, sehr empfindlich beim Pinot. Du hast die richtige Temperatur angesprochen. So um die 15, 16 Grad soll die Genusstemperatur sein. Wenn ein Pinot dann höher hochgeht mit der Temperatur, dann wird er gleich unausgewogen, säurebetonter Alkohol sticht in die Nase. Deshalb muss man da sehr aufpassen. Der Pinot ist empfindlich am Weinberg, im Keller. Das Glas muss das Richtige sein und eben die Temperatur.
Das stimmt. Um die Großartigkeit zu zeigen.
Genau, ganz genau.
Was muss man über euer Weingut wissen? Also was ist eure Supermacht?
Ja, also Supermarkt. Was heißt Supermarkt? Also unsere Passion sicherlich, also die hilft sehr viel mit. Und ohne der Binge ist auch nicht. Also ja, Passion, die hilft einfach auf die Arbeit, sehr viel einfacher zu machen.
Also unser Weingut ist bekannt für den Weinbau in Höhenlagen. Das haben wir vor 26 Jahren entschieden, 1999, also am Ende des letzten Jahrtausends. Wir hatten eben die letzten zwei Jahrzehnte des letzten Jahrtausends, die 80er und 90er Jahre, mit einer starken Erwärmung. Die Reifezeit wurde kürzer und kürzer, die Weine wurden fruchtiger und wuchtiger. Und für den Franz, den Franziskus, den Vater vom Franz Junior, der ja jetzt mit mir hier im Podcast ist, der war verzweifelt, musste entscheiden, etwas zu verändern und hat dann fast jeden Abend vom Wohnzimmer, von der Küche aus gesehen, dass die Hügel in den Höhenlagen immer noch Sonne haben und die Tallagen waren schon längst im Schatten. Und da hat es bei ihm angefangen zu, da hat er angefangen zu überlegen und hat dann verschiedene, sagen wir mal, Ausflüge in die Höhe unternommen und sich auch mit den Eigentümern von den Höhen, von diesen Wiesen, weil das waren nichts anderes als Wiesen, unterhalten und hat dann realisiert, dass das wirklich eine Option ist. Und im Jahr 2000, also im Jahr danach, nachdem die Vereinbarung mit den Eigentümern getroffen wurde, wurden dann die ersten Weinberge oder der erste Versuchsweinberg in Höhenlagen um 800 Meter oder knapp unter 800 Meter angelegt. Und das ist eigentlich für uns so Weingut prägend, weil wir wirklich die ersten waren, die in die Höhe gegangen sind, ohne irgendwelche Erfahrungen, die schon von anderen gemacht wurden. Wir können also als Pionier von systematischem Weinbau in Höhenlagen bezeichnet werden.
Und wart ihr damit eurer Zeit oder der eigentlich fast europäischen Zeit 20 Jahre voraus? Also ihr habt ja etwas gemacht, wovon jetzt im Augenblick sehr viele reden, was viele weltweit eigentlich versuchen zu praktizieren, habt ihr vor 20 Jahren schon Realität werden lassen. War das gesetzlich erlaubt?
Ganz genau, du hast es richtig gesagt. Wir waren da wirklich ein Vorreiter. Und wenn man Vorreiter ist, dann gibt es sehr oft auch keine gesetzlichen Grundlagen dafür und die hat es auch nicht gegeben. Als wir über 500 Meter angebaut oder anbauen wollten und eben diesen Versuchsweinberg angelegt haben, da hat man uns zwingen wollen, diesen Weinberg wieder aufzulösen. Nach Gesprächen wurde dann mit uns vereinbart, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Landesweingut Leinburg, was ja auch das Landesversuchszentrum mit einbezieht, und in Zusammenarbeit mit dem haben wir diesen Versuchsweinberg betrieben, beziehungsweise die Informationen dazu weitergegeben. Und das war eigentlich dann die Grundlage, dass man uns hat tun lassen. Und erst nach 10 Jahren wurde die Gemeinde allein, wo dieser Weinberg eben liegt, in die DOC Südtirol mit aufgenommen. Vorher war das kein DOC-Gebiet.
Wie groß war der Weinberg, der Versuchsanbau damals?
Ja, das war ganz klein. Das war unter einem Hektar. Franziskus, der hat da verschiedenste Rebsorten angepflanzt, unter anderem eben Pinot Noir oder Pinot Nero, wie wir zu sagen pflegen, oder Spätburgunder, wie ihr in Deutschland sagt. Und auch Weißweine wie Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder, Sauvignon, Riesling. Das sind alles eben Rebsorten, die wir jetzt systematisch in der Höhe anpflanzen. Und wir können eben sagen, dass wir nach über 25 Jahren wirklich sehr zufrieden sind und froh sind, dass wir diesen Schritt damals gewagt haben. Und es war ja auch ein Prozess, muss man sagen, weil wenn man einen Wein für die DOC zugelassen bekommen haben will, dann muss der durch die DOC-Kommission in der Handelskammer in Bozen, und da sitzen Önologen in Rotation, also das ist nicht immer dieselbe Kommission, sondern in Rotation werden da die unterschiedlichsten Önologen von allen Kellereibetrieben in Südtirol eingeladen, da teilzunehmen. Das sind dann Blindverkostungen. Und wenn der Wein sortentypisch ist und alle Merkmale aufweist, um eben die DOC-Zertifizierung zu bekommen, dann ist es soweit. Und wenn das ständig passiert, weil die Weine, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie oft die Weine eingereicht wurden, weil wenn man das einmal tut, dann ist das noch zu wenig. Aber wenn die DOC-Richtlinien mehrmals erfüllt werden, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als zuzugeben, so quasi, dass dieses Gebiet für die DOC tauglich ist.
Also analog zur Qualitätsweinprüfung in Deutschland. Wie habt ihr den Wein bis dahin verkauft, bis die Zulassung erfolgte, als Tafelwein, Landwein? Oder gab es den gar nicht offiziell?
Also, wie gesagt, das war anfangs ein Versuchsweinberg. Da wurden dann Mikrovinifizierungen vorgenommen. Und natürlich hat man den Wein da nicht in den Abguss geschüttet, sondern der wurde dann einfach küvettiert. Ja, das sollte man jetzt eigentlich nicht so sagen, aber ist halt so. Wir waren eh schon kriminell, wenn wir in die Höhe gegangen sind.
Letztlich hat der Franziskus ja versucht, einen Stil zu wahren, der euer Weingut auszeichnet und der mit der veränderten Klimasituation so nicht mehr wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Wie würdet ihr selber euren Stil beschreiben? Wie empfindet ihr eure Weine oder wie sollen eure Weine brillieren?
Also vor allem Spätburgunder, was ja unsere größte Produktion ist, ist ein Wein, der von Eleganz sticht. Und diese Eleganz kriegen wir durch die Höhenlagen wieder rein. Also durch die Höhenlagen haben wir eine ganz andere Frische, durch die größere Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Und das ist vor allem für Spätburgunder, aber für, also generell für Rebsorten, die frische Temperaturen brauchen. Jetzt Synonym von Qualität, weil wenn es unter, also wenn es nachts aufzuwarten ist, da wird die Zucker, da geht die Zuckerproduktion der Pflanze weiter, anstatt sich zu stoppen, und die Säure wird dann abgebaut. Wenn hingegen die Nachttemperaturen etwas höher sind, also unter einer bestimmten Temperatur, dann wird die Säure beibehalten, die Zuckerproduktion geht nicht mehr weiter, und da wird die Säure dann etwas eben besser beibehalten, und das gibt dem Wein eine ganz andere Frische und eine ganz andere Lagerfähigkeit. Und ja, gut, als Konsequenz auch eine ganz andere Komplexität. Und ja, und durch die Höhenlagen sind die Weine dann eben sehr viel frischer. Wenn wir immer noch in den tieferen Lagen wären, da hätten wir Weine, die wären das ziemlich marmeladig, also so ziemlich konzentriert, also noch höher in Alkohol. Und die frischen Früchte, also die roten Früchte, würden dann eher so schwarze Früchte oder halt Waldfrüchte werden. Also wenn da alles konzentriert wird.
Mhm. Gibt es da einen Wein, wo ihr sagt, der ist exemplarisch für unseren Stil und für unsere Charakteristik? Also welchen Wein muss man aus dem Weingut getrunken haben, um was richtig Typisches oder was Authentisches oder was ganz Besonderes probiert zu haben?
Ja, das ist sicherlich auch eine Geschmackssache.
Mhm.
Aber ja, Spätburgunder mal ganz sicher. Vor allem der Schweizer, unsere Lagenselektion, wenn er anfängt, ein paar Jahre auf der Rüffen zu haben, da wird er dann einfach so schön zu trinken. Es ist, ja, eine Emotion.
Mit welchem Alter seht ihr euren Pinot am liebsten, euren Spätburgunder? Also eher mit 2, 3, 4 Jahren oder mit 5 bis 10 Jahren oder darüber hinaus mit 15, 20 Jahren? Wo kann man ihn am besten greifen? Wann versteht man ihn? Und vielleicht auch die Lage am besten?
Ja, das hängt eben davon ab, ob es jetzt die klassische Linie ist oder der Schweizer. Oder, ja gut, bei Baumwerk, unsere Einzellagen Spätburgunder, haben wir leider noch nicht eine so lange Geschichte, um das mit Genauigkeit sagen zu können. Aber was jetzt den klassischen Namen geht, vor allem seit wir den Schraberverschluss benutzen, würde ich sagen, so nach 4, 5 Jahren. Und beim Schweizer, also bei der Lagenselektion, zwischen 5 und 10. Da fängt er dann alle richtig Spaß zu machen.
Schraubverschluss war ja auch eine weitere Revolution, wo ihr vorangeschritten seid und nicht wenig Unmut wahrscheinlich hat spüren können, dass das wenige akzeptieren konnten oder beziehungsweise natürlich an dem traditionellen Korken festhalten wollten. Warum seid ihr den Schritt gegangen und was ist eure Erfahrung damit?
Ja, also wir haben diesen Schritt vor vielen, vielen Jahren gemacht. Wir haben schon im Jahr 2008, 2007, Jahrgang 2007 bei den Weißweinen und 2006 bei der klassischen Linie des Spätburgunders oder des Pinot Nero teilweise auf Schraubverschluss umgestellt. Das heißt, parallel zum Naturkorken haben wir den Schraubverschluss eingeführt, haben natürlich davor schon sehr viele Proben, Versuche gemacht mit unterschiedlichsten Verschlüssen und sind dann zum Schluss gekommen, dass eben der Drehverschluss oder Schraubverschluss die interessanteste und der Verschluss ist, der am meisten Garantie gibt. Weil das, was wir letztlich wollen, ist, dass der Verschluss seine Aufgabe erfüllt, und zwar den Wein schützt vor Sauerstoff und auch eben nicht durch das Material selbst den Wein beeinflusst und die Charakteristiken des Weines verändert, weil der Naturkorken, der macht das leider Gottes. Es geht ja nicht nur um den Korkton, sondern eben um die Beeinflussung des Weines, wo letztlich der Kunde oder der Konsument sagt, der Wein schmeckt mir nicht. Und deshalb haben wir das schon vor sehr langer Zeit entschieden, Wir haben das, wie gesagt, parallel gemacht, haben dann aber 2018 entschieden, vollständig umzustellen und haben dann schrittweise die Weine bei den neuen Abfüllungen 100% mit Drehverschluss abgefüllt. Und man muss sagen, wir haben ja auch immer Vergleichsverkostungen, Blindvergleichsverkostungen durchgeführt. Und man kann sagen, dass der Drehverschluss fast immer gewinnt. Ich sage jetzt fast, weil es gibt natürlich Situationen, wo man so quasi Glück hat, dass man eine Flasche aus dem Keller zieht mit Naturkorken, die dann auch sehr gut ist. Aber es kann auch sehr, sehr gut vorkommen, dass man mehrere Flaschen braucht, um eine vergleichbare Qualität im Glas zu haben. Hingegen beim Drehverschluss, hat man einfach die Garantie, dass der Wein immer gut ist. Und wenn der Wein nicht gut ist, dann kann man die Schuld nur bei sich selbst suchen.
Wie definierst du da gut? Also was kann der Drehverschluss mehr oder warum und wie reift der Wein da anders als unter einem Naturkorken?
Also man muss ja sagen, weil viele Leute meinen, dass der Wein atmen muss. Das ist falsch, weil viele sagen, okay, der Korken wird verwendet, dass ein Sauerstoffaustausch vonstatten geht bzw. geschieht. Das ist nicht so. Man spricht von Sauerstoffdurchlässigkeit und die ist beim Drehverschluss wesentlich geringer als beim Naturkorken. Das heißt, der Wein reift langsamer. Die Lagerfähigkeit ist demzufolge besser. Also man hat eine längere Lagerfähigkeit. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, man hat einfach die Garantie, dass der Drehverschluss den Wein an sich nicht beeinflusst und man die Charakteristiken des Weines, so wie man ihn gemacht hat, erhalten bleiben. Und das ist ja das, was der Winzer will, dass der Wein auf den Tisch kommt, so wie er gemacht wurde und nicht einen grünen Ton, eine Bitternote hat oder eine Oxidation, sondern dass der so ist, wie er gemacht wurde und wie letztlich der Önologe oder Winzer auch zufrieden war und ihn dann auf die Flasche gebracht hat.
Bei einfachen Qualitäten war es zu dem Zeitpunkt, also 2006, 2007 oder als ihr damit begonnen habt, darüber nachzudenken, wahrscheinlich 2003, 2004, durchaus gegeben, aber in dem auch sehr hochklassigen Segment, damit wart ihr ja auch wiederum Revolutionäre. Oder war es da ja auch schon so allgegenwärtig, also Weine für 20, 30, 40 Euro mit Schraubverschluss abzufüllen? Ich hätte gedacht, das wäre extrem neu gewesen.
Ja, es hat schon andere Produzenten auch gegeben, die es sogar vor uns probiert haben. Die haben dann aber teilweise wieder den Rückwärtsgang eingelegt und aufgrund von Schwierigkeiten wieder mehr auf Naturkorken umgestellt oder trotzdem parallel Drehverschluss und Naturkorken als Verschlussoption angeboten. Wir waren sicherlich die Ersten, die in Italien vollständig die ganze Produktion inklusive auch die Magnum-Formate auf Drehverschluss umgestellt haben. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und mittlerweile haben wir sogar eine Bewegung, eine Gruppe von Winzern aus unterschiedlichen Regionen, die sich zusammengeschlossen haben. Die haben sich dann sehr originell die Svitati genannt. Das würde man übersetzt so quasi als die Verrückten bezeichnen oder Svitato wäre so quasi die mit der lockeren Schraube. Wir haben uns zusammengetan, da sind Produzenten aus dem Piemont, aus dem Trentino, aus dem Friaul, sogar aus dem Barolo-Gebiet im Piemont eben dazugestoßen und haben wirklich eine Lawine losgetreten und mittlerweile hat auch ein Winzer aus Sizilien Interesse bekundet und schon bei einer Veranstaltung mitgemacht. Und es bewegt sich ziemlich viel in dieser Richtung. Was teilweise noch hinderlich ist, sind eben die Regelwerke der DOCs oder DOCGs vor allem in bestimmten Regionen, die den Drehverschluss noch nicht zulassen. In Südtirol hat das vorreitermäßig eben der Franz und Alois Lageder als 2007 das Konsortium, so wie es heute besteht, gegründet wurde, in das Regelwerk mit einbinden lassen. Und eben wir haben gerade mit diesem Jahrgang parallel begonnen, den Drehverschluss abzufüllen und anzubieten.
Das war ja schon dann, wie bereits erwähnt, revolutionär, ähnlich wie der Weg in die Höhe. Was war euer größtes Learning jetzt vielleicht in eurer jetzigen Generation? Euch gibt es ja schon einige Generationen. Ihr seid ja jetzt in der 8. Generation. Was war euer größtes Learning? Was war für euch am prägendsten? Was waren vielleicht eure größten Fehler oder die größten Herausforderungen? Was hat euch am meisten zum Nachdenken angeregt?
Also fangen wir erstmal bei Learning an. Also unser größtes Learning war das wahrscheinlich eben, weil wir in verschiedenen Sachen einfach Vorführer-Revolution waren, einfach, dass man kämpfen muss, um da hinzukommen, wo man hinkommen will. Ansonsten wird es nicht. Das ist ja sicherlich unser größtes Lernen gewesen.
Nicht aufzugeben, weil den Weg des geringsten Widerstandes sucht man ja eh. Das haben wir ja auch beim Drehverschluss gesehen, wo der Handel an und für sich der ist oder auch die Sommeliers sich anfangs etwas dagegen gestellt haben. Der Konsument, wenn wir mit dem direkt gesprochen haben, haben wir bemerkt, dass der uns versteht und uns auch folgt. Es war mehr die Handelsseite und eben die Sommellerie, die sich da dagegen gestellt haben, weil eigentlich der Drehverschluss, wenn wir wieder von dem sprechen, ursprünglich für niedrigpreisige Weine, für Weine, die im Supermarkt zu finden waren, verwendet wurde und dass jetzt auf einmal Qualitätswein mit Drehverschluss gemacht wurde oder wird, das hat diesen Leuten sauer aufgestoßen und man musste sich einfach ins Zeug legen, so wie der Franz schon gesagt hat, wirklich gegen den Strom gehen und schauen, etwas zu bewegen, weil... Und das ist eigentlich das größte Learning, was wir bei unserem Weingut unseren Mitarbeitern immer mitgeben. Nie aufgeben, immer weitermachen und einfach schauen, so gut es geht, Emotionen zu kreieren. Weil wir wollen ja emotional sein, wir wollen unsere Weine, wir verkaufen ja, ich sage das immer sehr provokativ, wir verkaufen keine Schraubenzieher und Schrauben, sondern wir verkaufen ein Produkt, wo ja sehr viel Arbeit dahinter steckt, alles Handarbeit. Und da muss man von früh morgens bis abends im Weingut, im Weinberg kämpfen und hart arbeiten. Dann im Keller muss man unermüdlich arbeiten und ständig Neues tun. Wenn man da auch ein bisschen darauf eingeht, der Vater von Franz und jetzt auch der Stefano, unser Önologe, der seit 3 Jahren das Ganze federführend macht, die entwickeln sich ständig weiter. Da wird ja nicht nur ein Spätburgunder gemacht, bei einer Lese, sondern wir sprechen von 35 bis 40 verschiedenen Spätburgundern, die vinifiziert werden, von unterschiedlichen Höhen, unterschiedliche Vinifizierungsschritte von Stahltank über Tonneau, also 500 Liter Fässer, großes Holz, Barrique, und so weiter und so fort. Und jeder Weinberg wird bei uns separat eingekellert, damit wir einfach sehen, wie die Entwicklung ist und eben weitermachen und nie aufhören.
Und man hat dann am Ende des Jahres, wenn man anfängt, die verschiedenen Partien miteinander zu quittieren oder zu vermehlen, ist vielleicht die schönere Formulierung, ein gewisses Geschmacksbild im Sinn, wo man sagt, so sollte unsere Basis, so sollte unser Schweizer etc. schmecken, oder versucht man einfach nur das Optimal aus den verschiedenen Verkostungen herauszudeklinieren und den Wein selbst werden zu lassen? Oder gibt es da ein Ziel, was man verfolgt?
Also sicherlich. Also bei den Lagerungen der Schweizer haben wir mehrere Jahrgänge auch übersprungen, weil die Qualität einfach unserer Idee nicht, wie kann man das jetzt ausdrücken?
Widergespiegelt hat.
Ja, genau, widergespiegelt hat. Lieber als unseren Namen zu, ruinieren, indem wir mit einem Laubewunder Schweizer rauskommt, der mich die Qualität widerspiegelt, die wir in einem Laubewunder Schweizer wollen und auch suchen und die unsere Kunden dann auch kennen, machen. Also überspringen wir einfach den Jahrgang und machen etwas mehr klassischen Spätburgunder und ja, den halt dementsprechend aber ein klein wenig besser.
Gibt es denn so 5 Punkte vielleicht, die man nennen kann, dass man das als Gegenüber verstehen kann, als Sommelier verstehen kann, als Weinliebhaber verstehen kann? Was für euch wichtig ist, was einen Pinot Nero, einen guten Spätburgunder bei euch ausmacht, einen klassischen Vertreter, und vielleicht 5 Punkte, was einen Schweizer ausmacht, was einen Weltklassewein ausmacht, was da für euch besonders wichtig ist, worauf ihr achtet?
Ja, etwas tricky. Also, was den klassischen Spätburgunder angeht, der sollte einfach elegant sein, auf eine schöne Süffigkeit auf meiner Seite, aber trotzdem eine gewisse Komplexität haben.
Ja, vielleicht das Wichtigste, was wir immer jedem Kunden sagen, weil viele kommen zu uns und sagen, oh, ich verstehe nicht viel vom Wein, deshalb kann ich nicht viel dazu sagen. Das Wichtigste ist, wenn ich einen Wein verkoste, schmeckt er oder schmeckt er nicht? Der erste Eindruck. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Den ersten Eindruck hat man und der zählt dann auch. Und das ist immer, schmeckt, schmeckt nicht. Da muss man nicht viel verstehen. Da hat man schon alles mit drinnen. Harmonie. Harmonie ist wichtig. Franz hat schon gesagt, Eleganz ist wichtig. Frische ist wichtig. Der Wein muss rund sein, er muss eine schöne Länge haben. Also alles in allem muss er vom ersten bis zum, sage jetzt mal, letzten Tropfen wirklich ein Erlebnis sein.
Definiert ihr das über Analytik, also über Laborwerte, oder rein über Gustatorik, dass ihr die Weine probiert?
Ja, es ist eine Kombination. Natürlich müssen bestimmte analytische Werte eingehalten werden. Das ist absolut keine Frage. Aber sonst haben wir natürlich sensorisch, degustativ einfach bestimmte Richtwerte, die bei uns erfüllt werden müssen. Wir verwenden zum Beispiel, wir trinken immer wieder holzlastige Spätburgunder. Ich will jetzt natürlich keine Namen nennen oder auch nicht einmal Länder, das findet man eigentlich überall. Es ist schade, wenn man zum Beispiel für einen Spätburgunder, der ja eine der sensibelsten Rebsorten überhaupt ist, zu viel neues Holz verwendet. Ich vergleiche das immer mit Parfüm. Wenn eine Person sich mit Parfüm vollsprüht, dann stört das, wenn diese Person in einen Raum kommt. Dasselbe ist beim Weinglas. Wenn ich da reinrieche und ich habe nur Vanilletöne, Karamell, Röstaromen und ich habe nicht die Frucht, die Rebsorte im Vordergrund, dann stört das. Und wir wollen einfach Weine machen, wo die Frucht, die ja an der Basis ist, im Vordergrund steht. Alles andere, was wir dazugeben, ist einfach nur unterstützend und soll das Beste vom Weinberg rausholen.
Ist es manchmal jedoch nicht, wenn ich jetzt mit Holz arbeite, dass man die Weine nicht selten zu früh probiert und Wein und Holz noch gar nicht die Chance hatten, sich miteinander zu vermehlen, zu vereinen, eine Basis zu finden, um bei dem Beispiel mit dem Parfum zu bleiben? Hat man es ja nicht selten, wenn jemand das Parfum ganz frisch auflegt, dann empfindet man es anders, teilweise separiert, teilweise aufdringlich, als wenn man eine Stunde später der Person begegnet und das Parfum sich an den Körper gewöhnt hat, eine Eigeninterpretation findet mit eigenen Körperdüften. Und so habe ich manchmal das Gefühl beim Wein auch, dass man im Holz ausgebaute Weine einfach oftmals viel zu jung probiert.
Also, das ist sicherlich auch richtig. Aber wie Ande vorhin richtig gesagt hat, also es geht nicht um das Holz an für sich, sondern einfach um die Menge an neuem Holz. Also nichts gegen neuem Holz, das soll da sein, aber das Holz soll den Wein unterstützen und nicht überwältigen. Also man kann das Holz ohne weiteres vom Wein rausriechen, aber man sollte auch die Frucht, die im Wein beinhalten ist, rausriechen können. Nicht nur sagen, oh, das ist das und das Holz und wurde so und so getoastet. Nee, das Holz kann da sein, aber ich möchte auch den Wein riechen, also die Beere, die Frucht. Das ist es, was wir damit sagen möchten.
Habt ihr da eine Faustregel, dass ihr sagt, für den Schweizer zum Beispiel nehmen wir immer diesen Prozentsatz an neuen Holz und diese Fassgrößen und entscheidet ihr das von Jahr zu Jahr unterschiedlich?
Genau, also das wird von Jahr zu Jahr angepasst. Ich meine, jeder Jahrgang ist anders. Das ist auch abnormal so, auch gut so. Wir machen immerhin was Natürliches. Da gibt es kein Rezept. Es ist nicht Coca-Cola. Ja, je nach was für ein Wasser man hat, kann man, was weiß ich, mehr Zucker oder mehr Säure dazugeben, dass es immer denselben Geschmack hat und andere Geschmacksträger, sondern da arbeitet man einfach mit der Natur und macht das Beste daraus mit dem, was uns die Natur gibt. Das ist dann von Jahr zu Jahr eben immer anzupassen, aber so generell sprechen benutzen wir bei uns klassischen Spätburgunder so zwischen 20% und 25% neues Holz und beim Tauberburger Schweizer zwischen 30% und 35%. Und das hängt dann eben auch um Jahrgang ab. Und der Rest ist immer ein Gemisch von Zweitlig- und Viertbelegung.
Es ist auch so, dass der Önologe, ich habe ja vorher gesagt, dass wir jeden Weinberg separat einkellern und wie der Franz schon gesagt hat, da haben wir dann Partien oder Weinberge, die mit neuem Holz arbeiten, wo wir dann auch ganze Beeren verwenden, weil die ganzen Beeren mit dem Stielgerüst dann auch besser mit dem neuen Holz arbeiten können, dass das Holz besser verdauen können, so quasi. Und sonst verwenden wir mehrheitlich neues Holz. Und wenn dann die Weine, du hast das anfangs oder vorher sehr gut und auch ein bisschen provokativ gesagt, mit dem Parfüm, das frisch aufgetragen wird, das riecht man natürlich mehr. Und da, das ist dasselbe auch im Wein. Wenn ich einen Wein im Fass habe und Fassproben nehme und die verkoste, dann muss ich natürlich meine Erfahrung spielen lassen und muss mir vorstellen, wie wird dieser Wein, den ich jetzt gerade probiere, in der Flasche, in der Cuvée, wie wird er sich integrieren lassen, wie wird er sich entwickeln und so weiter. Deshalb wird ein Wein, wenn man den aus einem Fass nimmt, also eine Fassprobe nimmt und die verkostet, dann verkostet man die nicht nur in dem Moment, sondern der Önologe oder Kellermeister, der lässt den Wein auch dann im Keller am Tisch stehen, deckt den ab, schaut, wie er sich im Glas entwickelt. Und dementsprechend werden dann die nächsten Schritte unternommen. Also es ist nicht so, dass man einen Wein in das Fass tut für die Lagerung, für die Reifung und dann sagt man, okay, am so und so viel nehme ich den raus, sondern das ist immer ein Parcours, ein, nennen wir es Spaziergang, den man mit dem Wein unternimmt und ihn begleitet und schaut eben den richtigen Moment, Augenblick zu finden, um die nächsten Schritte durchzuführen. Ist sehr spannend. Und man braucht auch viel Erfahrung. So wie Franz gesagt hat, es gibt nicht eine Formel wie bei anderen Produkten, wo man sagt, okay, jedes Jahr verwenden wir diese Formel, um diesen Wein zu machen, sondern die Natur spielt damit und natürlich auch die Erfahrung, die jeder Winzer hat und mitbekommt. Und ja, jedes Jahr ist anders und jedes Jahr macht man neue Erfahrungen, die auch dokumentiert werden und man muss immer sehr konzentriert sein. Und es gibt Jahrgänge, die ähnlich sind, wo man da dann auch in den Unterlagen zurückblättert und sagt, was habe ich da richtig bzw. falsch gemacht, um es eben besser zu machen, gleich zu machen oder eben Fehler zu vermeiden.
Mit welchen Fassgrößen arbeitet ihr? Habt ihr da Vorlieben oder variiert es auch?
Also, was jetzt Rotweine angeht, arbeiten wir eigentlich mit Barrique und Tonneaus, also noch 5 Liter Fässer. Und bei den Weißweinen hingegen arbeiten wir auch mit großen Fässern, also 41 Hektoliter Holzfässer seit ein paar Jahren.
Die kleineren Formate, sind die vornehmlich aus Frankreich oder amerikanischer Eiche oder slawonisch?
Alles französische Eiche, weil die einfach feinporiger ist.
Und da feste Lieferanten oder variiert ihr da?
Also schon feste Lieferanten, aber verschiedene, weil einfach jedes Haus, also jede Tonnellerie eine eigene Geschmacksrichtung hat. Trotz des immer französische Eiche jetzt, das Holz ist nicht immer dasselbe. Und jeder Fassproduzent hat auch seine Variante an das Toasten oder an das Toasten der Fässer. Also wir benutzen eigentlich hauptsächlich leicht gepustete Fässer. Manchmal auch medium getoastete, also medium geröstete, aber schon hauptsächlich leicht getoastet. Und auch beim leichten medium toasten, da haben die verschiedenen Häuser, also die verschiedenen Tonnelleries, verschiedene Vorstellungen von was leicht getoastet und was medium getoastet ist. Also es hat auch Tonnelleries, wo ein leicht getoastetes gleich getoastet schmeckt wie bei einer anderen Tonnerie, als Medium getoastet ist. Das ist dann auch Geschmackssache bei jedem Produzenten teilweise.
Gibt es 5 Punkte, die einen Spitzenwein aus eurem Hause ausmachen, wo ihr ganz besonders viel Augenmerk drauf legt, wie Langlebigkeit zum Beispiel oder Trinkfreude, Expressivität?
Ja, da hatten wir vor ein paar Jahren, mittlerweile sind es schon 11 Jahre. Da hatten wir eine Verkostung zu Hause, also nicht eine Verkostung, sondern ein Abendessen mit ein paar Freunden. Und einer von denen ist ein sehr, sehr guter Verkoster und auch ein großer Feinliebhaber, vor allem die Spätburgunder. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte diese Flasche Andi aus dem Keller genommen. Das waren Glaube ich, unter Schweizer 95, wenn ich mich richtig erinnere. In der Magnum.
Deine Mutter war es, nicht ich.
So, entschuldige. Okay.
Schon lange her.
Ja. Und jedenfalls wurde der blind auch geschenkt. Ich und auch Andi und meine Mutter wussten, um was es ging, deshalb haben wir nichts gesagt. Aber ich hatte die Flasche gesehen, weil mein Auge ziemlich schnell ist. Deshalb hatte ich gesehen, was es war, bevor sie ihn abgedeckt haben und konnte deshalb nicht mitsprechen. Oder nicht allzu viel. Und da haben mein Vater und dieser Freund von uns angefangen, über den Wein zu sprechen. Also, wo kommt er her? Was für ein Jahrgang? haben sie angefangen zu sagen, ja, könnte Frankreich sein, aber könnte unter Umständen auch von Kalifornien herkommen. Aber nein, Kalifornien, da ist es zu warm, sagt wird er nicht so weich, nicht so elegant. Dann sind sie wieder auf Frankreich umgestiegen. Ja, dann ging es um den Jahrgang. Aber es könnte sein, 2007, 2004. Und da versuchen wir. Also plötzlich kommt dann dieser Freund von uns mit Worten raus. Also, was hat er gesagt? Dieser Wein braucht etwas mehr Aufmerksamkeit. Da hat sie dann wieder angefangen zu sprechen. Jedenfalls sind sie da zum Bucht gekommen, haben gesagt, okay, Frankreich 2004. Gut. Als sie das gesagt haben, hat meine Mutter die Flasche abgeleckt. Es war ein Blauburgunder Schweizer Magnum 1995. Also, mein Vater war nicht eine Person, die leicht ins Weinen kam. da haben sie in den Tränen aus den Augen gefallen. Und ja, das hat uns sehr, sehr gefreut.
Und Wein kann nicht nur Emotionen, sondern auch besondere Momente nochmal anders blühen lassen. Gibt es eine Person, mit der ihr gerne mal ein Gläschen Wein trinken wolltet? Und welchen Wein würdet ihr servieren?
Ja, mir fallen eigentlich nur Personen aus der Weinbranche ein. Eine davon ist die Person, die das Vorbild meines Vaters war. Also Aubert de Billet. Es war 1997, wenn ich mich nicht erinnere. War mein Vater mit ein paar Kollegen in Frankreich unterwegs. Und unter den Kellereien, die sie besucht haben, war eben auch Latage dabei. Und mein Vater hat bis zuletzt nicht verstanden, ob Monsieur de Dillen wusste, ob das mein Vater 1953er war oder nicht. Jedenfalls hat er diese 1953er Latage-Flasche aus dem Keller geholt. Die haben sie da zusammen im Latage, im Grundstück, getrunken. Und der Wein war einfach so schön und so elegant, trotz des Alters, dass mein Vater auch, sagt man jetzt, auch das, was ausgefallen war, also die Sedimente noch ausgetrunken hat vor lauter Gut, dass die auch waren. Die haben so nach Beeren geschmeckt. Und das wurde dann einfach, sagt man das auf Deutsch? Also seit sie war es dann, einen Wein zu machen, der in die Richtung ging. Und da hat er dann auch hingestreckt über den Jahren. Und da haben die Höhen eben, wir lagen dann eben geholfen, in die Richtung hinzukommen. Also, wir sind noch lange nicht auf dem Niveau, aber wir gehen in die richtige Richtung.
Großartig. Eine schöne Anekdote und letztlich spiegelt das auch euren Stil perfekt erklärt wieder. Also dieses sehr differenzierte, filigrane, nuancierte, geschmackvolle, tiefsinnige, kann man letztlich auch dank der Geschichte perfekt nachvollziehen. Es ist aber auch ein langer Weg. Gab es mal einen Punkt auf diesem Weg, wo ihr das Gefühl hattet, es geht nicht mehr weiter?
Nein, eigentlich nicht. Also besser kann man nicht mehr machen. Man muss nur den richtigen Weg finden. Und daran arbeiten wir immer noch. Also sicherlich helfen die Höhenlagen sehr gut mit. Jetzt müssen wir nur noch so weit kommen, dass auch die höchste Lage, die wir haben, nicht nur für Sechen und Wein hergenommen werden kann, sondern auch für Rotwein verarbeiten. Wenn wir das dann noch hinkriegen, das wird uns dann sicher einen Schritt näher bringen.
In welchen Höhenlagen arbeitet ihr da?
Also diese Lage liegt jetzt auf 1150 Meter in Altein.
Wow.
Aber da dürfen wir jetzt im Moment nur eben Sektrumpfein machen. Also unsere Badersee machen wir da.
Ja, das hängt wieder mit den Behörden zusammen, die uns da nicht folgen sozusagen. Wir würden auch höher gehen wie 1150 Meter oder würden auch vom Weinberg, der eben auf 1150 Meter Meereshöhe liegt, auch einen normalen Blauburgunder machen, also einen Rotwein, nicht eben den Blanc de Noir, den Sektgrundwein für unseren Pas d'Ossé, eben aus diesen Trauben gewinnen, sondern wir machen natürlich Versuche, weil wir bleiben ja nicht stehen, aber wir dürfen das offiziell nicht auf die Flasche bringen. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich würde gerne eine Flasche Wein mit Anthony Hopkins trinken, weil ich, er ist einer meiner Lieblingsschauspieler und ich glaube, dass er eine tiefgründige Person ist. Und ich glaube, dass er, wenn er eine Flasche Wein öffnet, sich auch Gedanken macht, was er da trinkt. Und ich glaube, da würde ein schönes Gespräch entstehen.
Welchen Wein würdest du öffnen?
Ich würde ihm natürlich einen von unseren Weinen präsentieren, und zwar unsere Einzellage, den Ponkler, Jahrgang 2012, was der erste Jahrgang war, den wir auf die Flasche gebracht haben und eben auch ein Top-Jahrgang für Blauburgunder oder Spätburgunder.
Jetzt seid ihr auf der einen Seite der Weinwelt, also auf der produzierenden Seite, ich auf der anderen Seite, auf der ausschenkenden, also auf der empfehlenden Seite. Welches Wissen, welche Fähigkeiten sollte eurer Meinung nach ein Sommelier haben?
Erstens einmal muss ein Sommelier sich der Verantwortung bewusst sein, dass wenn er eine Weinkarte kreiert, dass jeder Wein verkauft werden muss. Jeder Wein soll vermittelt werden. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Der Mensch hat Rituale, hat eigentlich vom Wesen her muss er dazu bewegt werden. Ich rede jetzt generell gesehen, auf ein Abenteuer oder etwas Neues einzugehen. Und ich bin immer der Meinung, dass oftmals Sommeliers das nicht verstanden haben, dass sie schauen müssen, dass, wenn sie eine Weinkarte kreieren, dass alles läuft, dass alles funktioniert. Und man kann nicht verlangen, dass ein Wein von der Karte ausgewählt wird, wenn die Person den Wein nicht kennt. Da muss man einfach sehr viel Arbeit leisten. Man muss sich selber Statistiken erarbeiten von seiner Weinkarte, was läuft, was läuft nicht. Da macht man den Wein der Woche, den Wein des Monats, glasweise aufschenken, um etwas bekannt zu machen. Kurzum, man muss arbeiten. Und das fehlt mir teilweise beim Sommelier. Es ist nicht so sehr das fachliche Wissen, weil das haben die Sommeliers, oder auch da hat man nie ausgelernt, weil da geht es vor allem um das viele Verkosten, um einfach Erfahrung zu sammeln über Weinbaugebiete, Rebsorten, verschiedene Stilistiken, um einfach so viel wie möglich an Erfahrung zu haben, um eben dann letztlich auch Empfehlungen aussprechen zu können, wenn eine Person am Tisch ist und eine Empfehlung haben will. Und das ist das Nächste, was der Sommelier auch haben muss, das Fingerspitzengefühl, um zu erkennen, will diese Person jetzt Informationen haben, will er eine Empfehlung haben oder will er in Ruhe gelassen werden und selbst auswählen. Also Sommelier ist kein leichter Job.
Was denkst du, Franz? Welche menschlichen oder fachlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften sollte ein Sommelier haben?
Also, was Amni jetzt gesagt hat, da bin ich bald einverstanden. Und bestimmte Sommeliers glauben leider, sie sind Speis Goldberg, minweise Sommeliers sind, also ich bin, manche Sommeliers sollten auch etwas bodenständiger sein. Und wenn ein Kunde etwas sagt, like etwas öfters zuhören, was gesagt wird, und das darauf akzeptieren. Ja. Alles andere hat Andi eigentlich schon gesagt.
Ja, es wird, oftmals muss man Weil es gibt ja auch andere Personen, die also größere Weinexperten als Sommeliers, zum Beispiel die Master of Wine, was ja eine sehr elitäre Gruppe im Weinsektor ist. Und man hat oftmals, wenn man mit Master of Wine Weine verkostet, das Gefühl, dass die wirklich sehr, wie soll ich jetzt sagen, bodenständig und einfach sind und zuhören und nicht dir sagen wollen, wie du den Wein gemacht hast, sondern eben dich sprechen lassen und das aufsagen, was du ihnen sagst. Und andersrum ist es auch sehr interessant, denen zuzuhören. Beim Sommelier ist es oftmals so, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, der muss jetzt zeigen, was er kann. Und alles andere wird ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Also schon ein bisschen die Bescheidenheit fehlt oftmals. Das Wort hat mir jetzt vorhin gefehlt. Sorry.
Ich muss gestehen, dass allein dieses Gespräch mein Verständnis über Pinot Nero in Kombination mit Südtirol komplett neu definiert hat. Und nicht zuletzt nach der Verkostung mit Andi Punter und Franz Haas Jr. bleibt der Eindruck eines Weingutes, das sich seiner Wurzeln ebenso bewusst ist wie seiner Verantwortung für die Zukunft. Der Manner 2022 offenbart die Vielschichtigkeit der Höhenlagen zwischen Montan und Aldein. Während der 2022er Pinot Nero jene stille Kraft zeigt, die Franz Haas zur Referenz für Burgunder-Rebsorten in Italien gemacht hat. Kurz noch einmal die Fakten. 1880 markiert die Gründung des Gutes. In den 1980er Jahren begann man mutig mit Pinot Noir. Gegen Ende der 90er Jahre fiel die richtungsweisende Entscheidung, Weinberge oberhalb von 500 Meter zu pachten. 2010 erreichten die Höhenlagenkomponenten die Anerkennung als Teil der DOC. Und 2012 wurde die derzeit höchste Lage bis 1150 Meter in den Anbau integriert. Parallel dazu entstehen Errungenschaften, die Franz Haas weit über die Region hinaus bekannt machten. Die Etablierung der Höhenlagen DOC in Aldein und Truden, die Positionierung als führender Pinot Nero Produzent Südtirol und Italien sowie das stilistische Selbstverständnis auf Klassifikationskorsett bewusst zu verzichten. Denn man möchte sich nicht einordnen lassen, sondern aus dem Terroir heraus definieren. Wenn wir dich begeistern konnten und du vielleicht einen Wein vom Weingut Franz Haas probieren möchtest, kann ich dir den 2024er Pinot Grigio besonders empfehlen, denn der ist bis Mitte November in einer Aktion bei der Schlumberger Gruppe. Also für dich als Profi und Bestandskunde bei der Schlumberger Gruppe lohnt es sich, deine bekannten Ansprechpartner zu kontaktieren. Wenn du Kunde werden möchtest, schreib eine Mail mit dem Kennwort Sommelier on Tour an service@schlumberger.de. Und als privater Genießer lohnt es sich, beim Bremer Weinkolleg unter www.bremer-weinkolleg.de vorbeizuschauen. Dort hat man für dich ein interessantes Kennenlern- und Aktionspaket zum Weingut Franz Haas vorgestellt. Und damit verabschieden wir uns zusammen mit unserem Partner der Schlumberger Gruppe aus Südtirol. Mit einem Blick nach Osten. Denn nächste Woche führt uns die Reise weiter zum Chateau Mohrani in Georgien. Dort erwartet uns Patrick Hornew mit einer Geschichte über Tradition, Erneuerung und dem unverwechselbaren Charakter eines Weinlandes, in dem man sagt, dass es die Wiege des Weines ist. Franz Haas aber bleibt als Inbegriff dessen, was Südtirols Weinwelt so einzigartig macht. Mut zur Höhe, Geduld im Keller und der tiefe Glauben an die Sprache der Reben.